Die unbeantworteten Fragen rund um die mRNA-Impfung nehmen kein Ende. Warum sind zum Beispiel bei einigen BioNTech-Impfchargen ungleich mehr Verdachtsmeldungen eingegangen als bei anderen? Oder wieso konnten Inhaltsstoffe wie der Anteil der Nanopartikel um einen Faktor 4 variieren? Und warum wissen wir aktuell immer noch nicht, wie viel, wie lange und wo im Körper das giftige Spike-Protein produziert wird? Fragen über Fragen, die meinen nächsten Gast dazu veranlasst haben, vorerst ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe und Medikamente zu fordern. Professor Andreas Schnepf ist Professor für anorganische Chemie an der Universität Tübingen und Teil einer Gruppe von 5 Chemie- bzw. Physikprofessoren, die kritische Fragen zur Qualität des Covid-Impfstoffs von Pfizer stellen. Hallo, Herr Schnepf.
Hallo, Frau Kosobek.
Herr Schnepf, Sie und andere Kollegen stellen weiterhin hartnäckige Fragen. Ein paar habe ich in der Anmoderation bereits genannt. Wurde denn eine der offenen Fragen, also sagen wir mal zu den gehäuften Verdachtsmeldungen bei spezifischen Chargen oder der Variation der Nanopartikel in den Impfstoffen mittlerweile beantwortet?
Da sind wir leider immer noch genau auf demselben Stand, wie wir es bis jetzt immer die ganze Zeit gewesen sind. Das heißt, wir bekommen eigentlich auf unsere Fragen hier keine befriedigenden Antworten. Und teilweise sind die Antworten, die wir bekommen, dann sogar extrem ungewöhnlich. Ja, so hat man uns ja auf einige Fragen zum Beispiel etwas über den Erweichungspunkt von Zäpfchen übermittelt, was mit der Frage, die wir eigentlich gestellt hatten, überhaupt nichts zu tun hat. Und das hat uns dann schon doch sehr, sehr gewundert. Und deswegen sind wir dann auch weiter in diese Sache mit reingegangen und haben eben einfach hier weiter nachgefragt, weil solche Dinge ja eigentlich nicht passieren dürften bei einem so wichtigen Medikament wie den gerade zugelassenen bzw. damals noch bedingt zugelassenen Corona-Impfstoffen. Und deswegen sind wir da immer weiter hineingegangen. Der ursprüngliche Punkt war ja eigentlich derjenige, dass ja vom Hersteller gesagt wurde, die Substanzen sollten grau bis cremeweiß sein, was für solche Nanopartikel überhaupt nicht der Fall sein darf. Denn je nach Beobachtungswinkel darf eigentlich hier nur irgendwie eine gewisse Farbigkeit auftauchen. Aber auf jeden Fall darf die Substanz keinen grauen Farbton besitzen. Denn das war eigentlich, und da sind wir uns der Chemikergruppe eigentlich einig, ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Nanopartikel zu groß sind. Und deswegen haben wir hier eben einfach angefangen, Fragen zu stellen, haben aber bisher eben leider auf alle diese Fragen, die wir gestellt haben, keine Antwort bekommen.
Auf welche Frage haben Sie denn Details zum Thema Zäpfchen bekommen? Und von welcher Behörde?
Das war das Paul-Ehrlich-Institut, die uns diese Antwort übermittelt hat. Und bei der Frage ging es um die entsprechende Bestimmung bzw. welche Methoden werden angewendet, um eben die Reinheit und auch die Konzentration dieser Substanzen zu bestimmen.
Vielleicht stehe ich da auf dem Schlauch, aber wo ist da der Zusammenhang zu den Zäpfchen?
Der ist nicht gegeben. Ich denke, das ist einfach nur ein kompletter Fehler gewesen der Behörde, dass sie uns das falsche Datenblatt geschickt haben. Sie wollten uns vielleicht irgendwas anderes, aber das haben sie dann auch nicht wieder richtig gestellt.
Nun ist es ja so, dass im September ein neuer Covid-Impfstoff auf den Markt kommen soll. Sie fordern hingegen ein Moratorium von allen mRNA-Impfstoffen und Medikamenten. Können Sie einmal erläutern, warum?
Der Grund liegt zum einen in dem, was Sie auch in der Anmoderation ja schon erwähnt haben, dass wir es hier mit einer Substanz zu tun haben, bei der unfassbare Toleranzen erlaubt sind. Das heißt, die aktive mod-RNA, also diese modifizierte RNA, darf um den Faktor 4 variieren, was ja eigentlich für ein entsprechendes Medikament nicht tolerierbar ist. Ich meine, wir würden ja erwarten, dass wir vielleicht irgendwie bei, nehmen wir mal an, Sie hätten ein 500er Aspirin, dann würden Sie sagen, da vielleicht so, wenn es 500 plus minus 5 Milligramm drin sind, dann wäre das noch in Ordnung. Ja, wenn sie aber zwischen 200 und 800 Milligramm drin ist, dann würden Sie sagen, das ist nicht mehr akzeptabel. Und warum das jetzt hier so realisiert wird oder akzeptiert wird, ist natürlich die große Frage. Und wenn das systemisch, intrinsisch so ist, dann ist diese Technologie einfach noch nicht so weit ausgereift, dass sie wirklich auch schon angewendet werden sollte. Des Weiteren ist es ja so, dass wir seit dem Beginn dieser sogenannten Impfkampagne wir ja sehen, dass die Nebenwirkungen im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen, wie wir es vorher hatten, um den Faktor größer als 20 höher sind, ja, was schon einmal zeigt, dass also das entsprechende Schadpotenzial enorm ist. Des Weiteren finden wir ja momentan, dass in den Jahren, in denen jetzt tatsächlich diese entsprechende Impfkampagne ausgerollt wurde, wir eine signifikante Übersterblichkeit leider zu beobachten haben. Und da sollte das ein Alarmsignal sein, welches dazu führen sollte, hier das Ganze zu stoppen, um zu gucken, ob denn hier vielleicht auch eine Kausalität bestehen könnte. Korrelation heißt natürlich Kausalität, klar. Aber dieser nahe zeitliche Zusammenhang deutet doch darauf hin, dass hier etwas zusammenhängen könnte. Und das muss, bevor das Ganze weiter ausgerollt wird, definitiv überprüft werden. Und deswegen eben diese Forderung, dass man das Ganze jetzt stoppt, um eben erst einmal dann wirklich in einem sauberen, randomisierten, placebo-kontrollierten Studie das Ganze noch einmal zu überprüfen, wie denn wirklich Schaden-Nutzen ist und damit wir dann auch hier eine auch Langzeitwirkungen und beziehungsweise auch Langzeitnebenwirkungen sauber wissenschaftlich bestimmen können.
An wen haben Sie denn diese Forderung gerichtet und in welcher Form?
Zusammen mit einer Tübinger Ärztegruppe hier, mit der ich auch in Kontakt bin, haben wir dieses Moratorium an den Leiter der Ständigen Impfkommission, Herrn Professor Mertens, geschickt. Und zwar sowohl als E-Mail als auch als Einschreiben, dass dies absolut notwendig ist, dass also diese Impfempfehlung zurückgenommen werden muss und dass auch ein Stopp ausgesprochen werden sollte, um eben einfach die Basis zu schaffen, damit wissenschaftlich das Ganze sauber analysiert werden kann.
Nun, wie ja schon gesagt, wird im September ein neuer Covid-Impfstoff auf den Markt gebracht. Allerdings sieht es jetzt so aus, dass eine Impfempfehlung für gesunde Erwachsene unter 60 und Schwangere, dass diese Auffrischungsimpfung eben nicht mehr empfohlen wird. Außerdem empfiehlt die STIKO auch keine Grundimmunisierung und Booster mehr für gesunde Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Würden Sie das bereits als Erfolg verbuchen?
Das ist schwer zu sagen. Aber es ist zumindest mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wobei ich sagen würde, er ist noch nicht weit genug, weil wir noch keinerlei wirklich sauber basierte Kosten-Nutzen-Abschätzung treffen können, weil ja die zu Beginn laufenden randomisierten Studien entblindet wurden und wir eben keinen Zugang mehr zu diesem Goldstandard haben und der aber eben essentiell ist. Wir müssen also wieder zurück zu dem, was vor dieser Pandemie als Standard etabliert war, um einfach die Sicherheit der Medikamente bzw. dieser Impfstoffe auch wieder zu gewährleisten.
Könnten Sie vielleicht einmal erklären, was es bedeutet, dass die Studie quasi entblindet wurde?
Nach mehreren Monaten, solange diese Studie gelaufen ist, ist dann so gewesen, dass der entsprechende Placeboarm, also die Leute, die mit einem Placebo behandelt wurden, dann eben die Impfung angeboten wurde, die sie auch genommen haben, sodass wir dann eben keine Kontrollgruppe mehr zur Verfügung haben, um eben zum Beispiel auch Langzeitwirkungen sauber wissenschaftlich bewerten zu können.
Wobei das ja heutzutage immer noch möglich wäre, so eine Studie durchzuführen, richtig?
Das müsste man gucken, ob man noch entsprechende Bevölkerungsteile findet, in denen man eine saubere, randomisierte Studie tatsächlich durchführen kann. Weil man muss natürlich dann auch Leute haben, die definitiv noch keine entsprechende Covid-Impfung erhalten haben, um dann auch wirklich hier eine saubere, placebo-kontrollierte Studie aufsetzen zu können. Aber prinzipiell spricht eigentlich nichts dagegen, dass man das jetzt hier machen könnte.
Demzufolge haben wir aktuell auch noch keine zuverlässigen Daten, was das Nebenwirkungsprofil dieser sogenannten Impfung angeht, oder?
Teils, teils. Aus den paar Monaten, in denen diese randomisierten Studien gelaufen sind, kam ja über eine Reanalyse von Peter Doshi heraus, dass der Schaden definitiv größer ist als der Nutzen. Weil er hat sich diese Daten nochmal genauer angeguckt und hat dabei eindeutig und klar feststellen können, dass mehr Leute wirklich Nebenwirkungen hatten, als dass sie Nutzen gehabt hätten, dass sie zum Beispiel keine Erkrankung haben beziehungsweise irgendwie eine Hospitalisierung nötig gewesen wäre. Und diese Reanalyse hat eindeutig und klar schon gezeigt, dass der Schaden größer ist, dass wir es hier mit einer Vielzahl an Nebenwirkungen zu tun haben. Und das kam ja eigentlich auch schon vom Paul-Ehrlich-Institut schon von Anfang an heraus, denn die haben ja auch auf ihrer Homepage immer die ganze Zeit auch in den Sicherheitsberichten gesagt, dass wir ungefähr so 1,4 bis 1,6 Nebenwirkungen pro 1000 Injektionen haben. Und das ist ein Faktor eben, der viel, viel höher ist, weil vorher bei allen anderen Impfstoffen war es so, dass wir irgendwo im Bereich von 0,07 gelandet sind, ja, also deutlich geringer als das für diese sogenannten Corona-Impfstoffe der Fall ist.
Nun ist ja interessant, wenn Sie diese Daten so nennen, dann denkt man sich so als Laie, so ja okay, warum bleibt dieser Impfstoff überhaupt auf dem Markt? Und Behörden und Hersteller halten ja offenbar an diesem Produkt fest. Vielleicht könnten Sie noch erklären, was genau soll denn an dieser mRNA-Technologie nun so toll und revolutionär sein, dass man unbedingt an dieser Technologie festhalten möchte?
Erstens mal natürlich, dass man durch die Neuheit natürlich erst einmal Marktanteile gewinnen kann. Das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite ist es so, dass man ja allgemein davon ausgeht, dass man hier durch die Technologie, durch die unterschiedliche Verwendung von verschiedenen modifizierten RNA-Bausätzen, ja, man sozusagen einen ganzen Strauß an Medikamenten realisieren kann, beziehungsweise Impfstoffen realisieren kann. Das Problem ist aber, dass man eben hier auf diese entsprechenden Nebenwirkungen zu wenig geschaut hat, die immer mehr zum Tragen kommen und die man eigentlich schon vorher hätte erwarten können. Denn man versucht ja hier etwas Natürliches zu simulieren, aber durch die Modifizierung, die hier vorgenommen wurde, ist es keine Simulation mehr, sondern in gewisser Weise eher eine Abartigkeit dieser entsprechenden mRNA. Denn die mRNA, die im Körper natürlich von essentieller Bedeutung ist, um eben einfach Proteine produzieren zu können, also um die Erbinformation abzulesen, um sie dann im Körper und den Zellen, in den Ribosomen, die Proteine zu erzeugen, die normale mRNA hat eine Lebensdauer im Bereich von Sekunden bis Minuten. Durch die Modifizierung, also sprich durch den Austausch von Uridin durch 1-Methylpseudouridin, wurde diese Lebensdauer jetzt hier auf Tage, sogar Monate erhöht, sodass also jetzt hier ein natürlicher Prozess komplett in die Irre geführt wird und über einen sehr, sehr langen Zeitraum eben das pathogene Spike-Protein produziert wird, was natürlich dann auch über einen langen Zeitraum eine Schädigung hervorruft, was der negative Aspekt der aktuellen mRNA-Impfung gegen Covid-19 darstellt.
Das war Professor Andreas Schnepf zur Forderung eines Moratoriums für alle mRNA-Impfstoffe und Medikamente. Herzlichen Dank, Herr Schnepf.
Herzlichen Dank.